Oh mein Gott, David ist wieder hier.
Wie geht das denn?
Aus dem Urlaub.
Unfassbar.
Ja, ich bin gar nicht mehr in Norwegen.
Und jetzt bist du einfach hier.
Bin in Berlin.
Aber du bist zeitgleich in Norwegen.
Eigentlich schon.
Krass.
Aber egal. Wir sind einfach krass.
Ich hinterfrage das gar nicht.
Wir hinterfragen das alle nicht. Ja, wir machen also noch einen Podcast, den wir voraufgezeichnet haben.
Genau, also kein aktuelles Thema diese Woche. Wir werden sicherlich aber ein anderes schönes Thema finden, über das wir uns heute unterhalten können.
Auf jeden Fall, ich habe auch schon eine Idee.
Ah ja, okay, da bin ich ja mal gespannt.
Weißt du noch, was das allererste war, was ich dir hier mal beigebracht habe, als du ganz frisch als Redaktions-Azubi hier reinkamst?
Das war ja eine Menge. Also du hast mir sofort sehr, sehr viel erzählt. Aber also ich würde sagen, bevor ich jetzt hier ausschweife und alles erzähle, was du mir gleich als allererstes...
Vieles davon war ja auch geheim. Aber
würde ich ja sagen,
pass auf,
komm, erzähl du einfach
mal.
Ich
weiß auch gar nicht, ob das jetzt wirklich das Erste war. Aber es gibt eine so eine Sache, die ich Leuten immer ganz gerne sage, die so neu in die Branche reinkommen, damit, und zwar, also es ist im Wesentlichen das, damit du die Branche verstehst, musst du eine Sache verstehen.
Na, erzähl mal.
Airlines und Airports, Fluggesellschaften und Flughäfen, die hassen sich.
Stimmt, ja. Hattest du mir, das war tatsächlich so, zumindest mal eine der ersten Lektionen, die er mir beigebracht hat, ja.
Ja, ist natürlich komplett übertrieben, ne? Also ist natürlich eine Symbiose und irgendwie jeder braucht den anderen und sowas. Aber vom Prinzip her, ja, sind da Gegensätze und gegensätzliche, fehlt mir das Wort.
Interessen?
Genau. Aber vom Prinzip her sind da halt einfach gegensätzliche Interessen, die ja einfach verhindern, dass da irgendwie so eine Gesamtharmonie da ist, die vielleicht viele Leute, die von außen so rauf gucken, eigentlich erwarten würden. Also es fängt ja damit an, dass viele Leute, die irgendwie mit Luftfahrt wenig am Hut haben, glauben, dass der Flughafen den Flugplan macht.
Ja, stimmt.
Ne? Und gar nicht verstehen, dass das ja die Airlines machen.
Ja.
Also das ist jetzt zum Beispiel schon mal eine so eine Sache, die so ein kolossales Missverständnis ist, wie halt Luftverkehr funktioniert. Also die Flughäfen sind im Wesentlichen da und die sind ja auch im Boden gebaut, die sind mit Beton in den Boden gegossen.
Können sich nicht bewegen.
Genau, während halt die Fluggesellschaften halt mit ihren ja doch sehr mobilen Wirtschaftsgütern, den Flugzeugen, im Wesentlichen fliegen können, wo sie wollen.
Ja, und auch das von Tag zu Tag ja theoretisch einfach sich umentscheiden könnten.
Und das ja auch manchmal auch tun.
Ja.
Ja, also das ist schon eine Dynamik, die vieles erklärt, wie viele Dinge laufen. Ja, und jetzt also auch weit über den Flugplan hinaus. Ne? Also man kann natürlich beim Flugplan reden über Slots. Ne? Wem gehört eigentlich so ein Slot? Slot vielleicht für alle, die es jetzt nicht so ganz genau wissen, sind also sozusagen Zeitnischen, also quasi ja Zeiträume, an denen sozusagen Flugzeuge an einem Flughafen landen dürfen.
Ja, und starten dürfen.
Genau, weil das ist also zumindest an größeren Flughäfen ist das koordiniert, heißt das. Also ist sozusagen ein teures Gut. Da gibt es also einen Koordinator, der sitzt und sagt, okay, ne, in dem Slot hier, weiß nicht, 12.30 Uhr, da landet halt die Lufthansa am Flughafen Frankfurt. Da landet dann noch keine andere. Also es sei denn, man kann parallel landen. So.
Ja.
Aber ihr wisst, worauf es hinausgeht. So, und da gibt es halt auch so eine Diskussion, die zum Beispiel losgeht, wem gehört eigentlich dieser Slot? Gehört dieser Slot jetzt der Lufthansa oder gehört dieser Slot, über den wir gerade gesprochen haben, dem Flughafen Frankfurt? Ne?
Ja.
Also da gibt es verschiedene Definitionen. Die Flughäfen sagen natürlich, irgendwie ist das natürlich ein Slot, der jetzt hier an unserem Flughafen ist. Also ist der im Wesentlichen ja irgendwie eine Ressource, die wir hier irgendwie bieten und von daher gehört die Ressource uns. Ne, Airline hat da einen anderen Blick drauf.
Ja.
Ne? Die sagt so, nee, der Slot, also der gehört uns. Ne? Also es gibt ja sogar in einigen Ländern, ne, Großbritannien zum Beispiel macht das relativ regelmäßig auch so, also Slotverkäufe.
Mhm. Ne?
Also das dann sozusagen.
Ist der mitunter wirklich viel wert.
Genau, London Heathrow ist, so ein, ist einer der geslottetsten Flughäfen der Welt. Ne? Also da ist quasi also von morgens bis abends alles vollgeslottet und da kommt man auch nicht rein. Es sei denn, du kaufst sozusagen von einer Airline, die jetzt sagt, wir brauchen den Slot nicht mehr, halt den Slot, dann kannst du da auch fliegen.
Ja.
So, also das ist natürlich so eine Sache, die ist irgendwie nicht so richtig reguliert. Ja? Und es gibt auch immer wieder neue Ideen. Wir hatten da mal eine ganze Serie dazu auf Airliners. Zum Thema Slots und Slots neu denken und so weiter. Da gibt es auch noch andere Ideen, ne? Slot-Auktionen und sowas alles.
Ja.
Aber vom Prinzip her ist eigentlich gar nicht so richtig geklärt, wem gehört eigentlich so ein Slot.
Ja.
Das ist also eine Sache zum Beispiel. Wir haben auch in Deutschland immer mitbekommen, wie zum Beispiel die Lufthansa ja auch immer zwischen München und Frankfurt, ne, ihre Flotten hin und her schiebt.
Ja, also da sieht man den Konflikt ja sogar ziemlich deutlich so, ne? Also dass man aus verschiedensten Interessen, Strategien, wie auch immer, dann mal sagt, ah, das, was, wie es da gerade an dem Flughafen läuft, gefällt uns ja gar nicht und wir haben ja hier gerade neue Flugzeuge bestellt, wir erwägen die dann lieber dahin zu stationieren.
Genau, ne, da geht es natürlich auch dann einfach immer nur um den schnöden Mammon, ne? Da geht es einfach darum, was kostet das hier.
Ja.
Das ist im Wesentlichen übrigens auch festgeschrieben. Ne? Also es gibt ja diese Entgeltordnung an Flughäfen, die wird ausgearbeitet, die wird dann auch genehmigt, ne, von der jeweiligen entsprechenden Luftfahrtbehörde. Und die ist sogar in vielen Teilen so, dass die Flughäfen da auch gar kein Geld mit verdienen dürfen.
Richtig, genau. Und auch gar nicht wirklich Einfluss darauf haben können, wie die Kosten dann letztendlich sind. Also man kann vielleicht sagen, Luftsicherheitsgebühren sind ein Thema, wo sie ein bisschen Gewalt drauf haben. Man sieht es jetzt so zuletzt so, Flughafen Frankfurt oder der BER,
ja gut,
haben die Steuerung dann selbst übernommen und da in der Folge sind dann auch die Kosten ein bisschen gesunken. Ja. Ne? Also sie haben gewissermaßen ein bisschen Kontrolle bzw. ein bisschen Einfluss darauf, aber eben auch nicht.
Ja, es ist natürlich immer, liegt in der Kontrolle der Flughäfen. Vieles ist natürlich auch einfach so gebaut, wie es gebaut ist. Und dann wird es so festgelegt, wie es festgelegt wird. Und dann entstehen die Gebühren, wie sie halt entstehen. Und dann werden sie genehmigt und dann werden sie so bezahlt. So. Ja. Da gibt es dann natürlich immer noch dann besondere Kostenstrukturen für, ich sag mal, Fluggesellschaften, die jetzt an einem Flughafen eine Basis haben oder so. Ne? Dann gibt es zum Beispiel ja auch ab und zu mal zeitlich begrenzte, besondere Kosten für Airlines, die neue Routen aufnehmen, ne, die es vorher noch nicht gab oder sowas. Ne? Das gibt's auch und dann ist immer die eine Airline irgendwie sauer, warum kriegen wir das nicht? Aber eigentlich würde sie es wahrscheinlich auch bekommen, wenn sie halt dann auch eine neue Route aufnehmen würde. Aber vom Prinzip her, wir sehen das relativ häufig, ne, dass Airlines sagen, okay, der eine Flughafen ist jetzt zu teuer, wir gehen zu einem anderen. Ne? Und das ist natürlich eine Situation, die finden die Flughäfen irgendwie doof.
Genau.
Aus verständlichem Grund. Weil sie hat, ich sag mal, doch relativ wenig Einfluss darauf haben, was das jetzt irgendwie kostet. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch die Airlines verstehen, die auch irgendwie sehen müssen, wo verdienen sie ihre 1,50 Euro. Und viel mehr ist es ja nicht pro Passagier, also im Europaverkehr oder so. Klar gucken die dann, wo es am günstigsten ist.
Ja, absolut nachvollziehbar.
Aber das ist im Wesentlichen, also eigentlich der größte Punkt, wo sich Airlines und Airports eben ständig irgendwie zoffen, sind halt natürlich die Kosten. Ja, es gibt dann auch noch ein paar andere Sachen.
Ja, was ich ganz spannend finde, ich kann da vielleicht mal einen kleinen Bogen schlagen, was ja jetzt das Thema eingeleitet mit, was war so das Erste, was ich dich hier mal gefragt habe, beziehungsweise was ich dir hier mal beigebracht habe. Ich habe mich vor vielen, vielen Jahren, damals war ich noch in der Abiturphase, mir überlegt, was mache ich denn mal, ne? Und wollte dann Luftverkehrskaufmann die Ausbildung machen, dann am BER beworben. Das ist ja ein relativ langer Prozess, da musst du dann einen Auswahltest machen und so. Und dann bist du zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich dachte, ja, dann kann ich ein bisschen glänzen mit meinem tollen Luftfahrtwissen. Ja, dann hab da von Slots geschwafelt und so, ne? Und dann kam die Frage, ja, aber verdienen denn Flughäfen eigentlich ihr Geld? Und die Frage hat mich erwischt und ich dachte, keine Ahnung, mit den Slots irgendwie oder so. Ja, vor allem verdienen die Flughäfen Geld mit der ganzen Vermietung und Verpachtung von ihren Flächen, ne? Ja.
Genau.
Und da dachte ich, ja klar, ergibt Sinn. Und das ist ja eigentlich wirklich das Geschäft, wo Flughäfen zum einen natürlich Einfluss haben, indem sie ihren Flughafen besonders attraktiv gestalten, ne? Und dann eben dadurch auch das Geld einnehmen. Das fand ich, das war so ein Aha-Moment schon damals mal vor vielen, vielen Jahren.
Ja, es gibt diese sogenannten Non-Aviation Revenues, also die nicht mit der direkten Luftfahrt zusammenhängenden Einnahmen, ne, die Flughäfen generieren. Da gehören natürlich ganz viele Sachen rein. Parken, die Vermietung von Flächen, klar.
Ja.
Relativ viele andere Dinge auch noch, weil viele Flughäfen haben natürlich große Ländereien und so weiter.
Ja.
Da finden dann zum Teil Festivals statt oder irgendwelches Mud Racing oder keine Ahnung, was da alles ist. Man kann das auch einfach so als Lagerflächen irgendwo vermieten und so weiter und so fort. Das hat alles relativ wenig mit dem Flugverkehr an sich zu tun. Was natürlich eine Verbindung hat zum Flugverkehr und je mehr Passagiere kommen, desto mehr nimmt man dann ein. Das ist natürlich so Sachen wie Parken oder eben auch die Einnahmen aus den Vermietungen der Gewerbeflächen, die eben zum Teil dann oftmals auch an gewisse Umsätze geknüpft sind und so weiter. Ja. Und da gibt es dann auch wirklich Erhebungen, die eben belegen, okay, so und so viel Euro bringt jetzt irgendwie ein Passagier im Durchschnitt. Ne, das ist an einem Flughafen, wo, ich sage jetzt mal, die Geschäftsleute kommen oder sowas, dann eben anders als an einem, wo nur die Billigflieger fliegen. Aber letztendlich lassen die halt auch Geld da, die Passagiere. Ne? Egal, ob das jetzt ein Ryanair, Wizz Air, Eurowings-Passagier ist oder ob das ein Lufthansa, Emirates, weiß nicht, Air France-Passagier ist oder sowas. Die lassen vielleicht irgendwie anderes Geld da. Ne? Die einen kaufen sich einen Schlips und einen Anzug und die anderen kaufen sich was zu essen, zu trinken.
Ja.
Und irgendwie verpflegen noch vielleicht für den Flug oder sowas. Aber vom Prinzip her ist das halt eine Kalkulation, die ein Flughafen anstellen kann. Ne? Von daher lohnt sich das dann durchaus auch, eventuell neue Flüge reinzuholen, weil ich sag mal, jeder 737, jeder A320, das sind so 180 Leute. Ne? Und gerade ein Billigflieger ist in der Regel auch voll. Also von daher kannst du sehen, was geht durchs Terminal durch und was bleibt dann sozusagen hängen.
Ja.
Wobei auch da gibt es dann ja wieder die Diskussion, wem gehört eigentlich der Passagier? Ne? Also who owns the passenger? Ist ganz oft eine Frage auf so Symposien oder sowas oder auf Konferenzen. Ne? Denn da wiederum musst du dir Gedanken darüber machen, wer weiß dann zum Beispiel, wer da kommt.
Ja,
und das weiß halt die Airline.
Richtig, ja.
Ne? Also sozusagen die Airline weiß, wer da kommt. Ne? Also Alexander Fink fliegt von A nach B, das weiß die Airline. Das weiß nicht der Flughafen. Ne? Es sei denn natürlich, der Flughafen bietet sowas an wie hier in Berlin die BR Runway oder woanders auch Luftsicherheitskontrollspuren oder sowas, wo du dann natürlich auch sagst, ich bin Alexander Fink und ich fliege jetzt gerade irgendwie, keine Ahnung, nach XYZ.
Ja.
Also dann weiß der Flughafen das auch und kann da vielleicht dann irgendwie aus dem großen Pool der Daten irgendwie seine Schlüsse ziehen.
Ja.
Ja, aber dieses ganze Thema, wem gehört der Passagier, hört ja nicht bei der Luftsicherheit an auf, sondern geht viel, viel weiter. Ne? Ja. Also über Lounges, über keine Ahnung, was sind da so die Angebote, die man da idealerweise tun oder bieten sollte, wenn man halt wüsste, welcher Passagier jetzt irgendwie kommt. Ja, also auch so, auch nochmal so ein interessantes Thema, wo auch Konfliktpotenzial dann gegeben ist. Auf der anderen Seite kooperieren natürlich Airlines und Flughäfen ganz oft. Ne? Also wir sehen das in Frankfurt, wir sehen das in München, wo ja die Lufthansa dann auch an Terminals beteiligt ist oder sowas. Ja, also da gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten in der Kooperation.
Ja, absolut. Ja, ja, und man sieht es ja auch grundsätzlich so in großen Themen, so wie jetzt aktuell Abschaffung der Luftverkehrssteuer zum Beispiel. Ne? Da haben sie ja auch irgendwie dasselbe Ziel zusammen, obwohl man dann auch wieder sieht, so, also wie man es erreicht, da haben den Airlines und Flughäfen auch wieder ihre unterschiedlichen Ansichten. Hat es ja gesehen, zum Beispiel, dass er am Flughafen Hamburg dann da Ryanair, Eurowings und auch, glaube ich, Condor dann ihre Flüge massiv reduziert haben. Gesagt haben, wir können bei den Kosten hier nicht operieren, funktioniert nicht, wenn ihr da nichts macht, dann sind wir halt weg. Und das ja auch zur großen Strategie dann gehört, zu sagen, wir müssen ja auch die Entgelte und so hier senken, wo Flughäfen natürlich auch wieder eine andere Ansicht dann haben, weil sie natürlich dann sagen, naja, wenn wir die hier senken, dann verdienen wir ja gar nichts mehr so. Also ganz im Gegenteil, dann müssen wir ja noch was drauflegen. Mhm. Und da sieht man dann eben auch wieder das Konfliktpotenzial eben. Obwohl sie beide dasselbe Ziel haben, wie man es erreichen will, ist dann eben ein bisschen was anderes. Ne?
Ja, wobei man vielleicht an der Stelle auch nochmal da so mit einer Lanze brechen muss. Nee, ist falsche Wortspiel, aber egal, weißt du, was ich meine? Also, dass man da vielleicht auch nochmal irgendwie hingehen muss und zu sagen, also normalerweise machen Flughäfen Gewinne. Ne? Also ganz oft, also es ist auch so ein Vorurteil, was es halt vielfach gibt, ne? Ja. Flughäfen machen ja nie Gewinne und so.
Ja.
Stimmt aber gar nicht. Ne? Also interessanterweise, also ich sag mal, wenn so ein Flughafen irgendwie so ab einer Größe, Hannover, Hamburg oder sowas, so, da machen Flughäfen normalerweise Gewinne.
Ja.
BR ist jetzt gerade eine kleine Ausnahme, einfach weil jeder weiß,
aber das hat halt ewig gedauert. Positiv,
aber sie erwirtschaften. Ne? Ja. Also, aber so Flughäfen wie Düsseldorf oder auch Frankfurt, die sind ja auch dann nicht mal irgendwie komplett im staatlichen Besitz oder so. Ne?
Ja.
Also das ist einfach so, dass da auch Wirtschaftsunternehmen dabei sind und die holen da ordentlich Cash raus. Ne? Also wenn das halt läuft, dann läuft das.
Ja.
Auch einige kleinere Flughäfen sind privat. Ne? Weeze zum Beispiel, Lübeck.
Ja, und es läuft, also Weeze ist ja zum Beispiel, ist ja ein Beispiel, wo Memming. Es halt wirklich gut läuft. Memmingen genauso. Ne? Also die natürlich massiv den Flugverkehr jetzt vor allem seit der Corona-Krise angezogen haben und dementsprechend auch ihre Ergebnisse ganz gut aussehen. Ist natürlich alles ein bisschen volatiler. Ne? Also wenn da eben so eine Ryanair, die dann halt meistens dann bei solchen Flugplätzen und Flughäfen dann halt ja, platzhirsch ist und dann sagt, wir reduzieren oder wir ziehen ja weg, dann ist das natürlich, ist der Effekt dann viel, viel größerer, als wenn Ryanair beim Flughafen Frankfurt wieder sagt, wir gehen jetzt ja mal wieder weg. Ne?
Genau, naja, da ist dann halt der Hebel. Ne? Ja. Also da, klar, wenn man jetzt so einen Monopolisten am Platz hat,
ja,
dann ist es natürlich nicht so angenehm aus Flughafensicht. Und gerade wenn du dann halt, ich habe jetzt zum Beispiel Hahn vergessen, auch natürlich einer, der privat wirtschaftet, da ist natürlich sehr viel Ryanair.
Ja.
Und wenn Ryanair dann sagt, hier, wir hätten da mal folgende Idee, dann sollte man die wohl aus Flughafensicht besser befolgen. Ne? Oder zumindest mal berücksichtigen,
ja,
und mal drüber nachdenken. Klar, der Flughafen war Hader, aber Frachtverkehr und so weiter. Auch ja, das ist auch so ein Flughafen, der sehr, sehr viele Ländereien auch hat und sowas. Ein sehr großer Flughafen. Einfach von der Fläche her. Aber das ist natürlich so dieser, ja, das ist so dieser, diese Gemengelage, in der eben dann Luftverkehr gemacht wird und entsteht. Und das ist immer nicht so unbedingt einfach und auch nicht so immer ohne, ja, Reibung.
Ja, was ich vielleicht auch in dem Zusammenhang ganz spannend finde, wenn man eben auch von Entgelten und so spricht, dann sind die ja in Deutschland für jeden Flughafen halt unterschiedlich halt errechnet und aufgeschlüsselt. Weil zum Beispiel nach Spanien guckt, da gibt es halt einen Flughafenbetreiber, das ist die AENA. Da sind die Kosten für den Flughafen einfach gleich. Ne? Und dann wird da gesagt, naja, wir würden das gerne mal pauschal für ein paar Prozent hier mal die Preise erhöhen. Und dann ist das Geschrei halt generell ganz groß. Ne? Dann hast du da nicht die Möglichkeit zu sagen, ich fliege jetzt anstatt nach Mallorca nach Madrid oder so. Ne? Also schlechter Vergleich vielleicht auch, weil es nicht dasselbe ist. Aber man könnte jetzt sagen, so, also fliege ich halt nach Hamburg, anstatt nach Hamburg nach Berlin, so im deutschen Vergleich. So, ja. Ne? Das ist in Spanien dann zum Beispiel nicht so einfach.
Ja, das finden die Airlines natürlich auch doof.
Ja.
Ne? Und die argumentieren dann natürlich auch, ja, dass wenn jetzt hier alles über einen Kamm geschoren wird oder so, dann hat ja auch kein Flughafen irgendwie jetzt so den Anreiz, da jetzt besonders effizient zu wirtschaften oder so.
Ja.
Vor allem dann ja auch die größeren Flughäfen, die kleineren dann subventionieren. Dasselbe Problem haben wir übrigens in Deutschland bei der Flugsicherung. Ne? Also die Flugsicherung, DFS, also zumindest an dem Platz, an dem die DFS ist, da wird das ja auch quasi auch geteilt.
Ja.
Und dann ist natürlich das einzelne Event in einem Flughafen wie Frankfurt günstiger als jetzt zum Beispiel an einem Flughafen wie, ich sage jetzt mal, Saarbrücken.
Ja.
Ja. Also das Thema, wer Monopolist ist, ist natürlich auch ein Thema, dass sich die Verbände und auch die Airlines, die verschiedenen Stakeholder, die Flughäfen auch immer gerne gegenseitig vorwerfen. Also so aus der Sicht einer Airline ist natürlich so ein Flughafen Monopolist. Einfach weil er ist halt da. Und da ist er halt.
Ja. Ja,
so, und da gibt es meistens auch nicht so viel Alternativen, ne? Ganz klar.
Ja.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, hier im Fall von Berlin, ne? Wir sitzen jetzt hier in Berlin, da gibt es ja wirklich, also früher ist das sogar Single Airport Berlin-Brandenburg. Ne? Da wurde sich irgendwann mal wirklich politisch entschieden, wir machen hier nur einen Verkehrsflughafen und das ist es dann. Ne? Da gibt es jetzt auch keinen anderen, ne? Irgendwie Neu-Hardenberg oder was es alles gab. So als Idee noch, ne? Dass man halt noch irgendeinen Billigflieger-Flughafen macht.
Oder ja, oder mit Tegel war das ja auch noch bis kurz vor Schließung ja noch ein großes politisches Thema, zu sagen, ja, wir brauchen den Flughafen unbedingt, wo sich auch eine Ryanair, glaube ich, auch mit eingesetzt hat, zu sagen,
na klar,
ja, wäre super, wenn man da noch einen zweiten Flughafen hat. Ne?
Mhm. Ja, also da war halt alles abgeschrieben, das war halt alles relativ günstig und so weiter. Sah auch entsprechend aus, aber meine Güte, ne? So war das. So, aber andersrum sagen natürlich dann auch die Flughäfen zum Teil ja dann auch zu Recht, ihr Airlines, ihr seid ja auch wie Monopolisten.
Ja.
Ne? Also wir haben ja gerade die Diskussion mit der Lufthansa, die natürlich innerdeutscher quasi dominiert. Ne? Also
ja, auch wenn es dann noch eine Eurowings gibt,
aber genau, die gehört also, eben zu ne? Also Lufthansa und Eurowings haben beides Lufthansa gut.
So,
und da hast du dann halt irgendwie 90% innerdeutschen, also fast 100% quasi innerdeutscher Luftverkehr ist irgendwie Lufthansa Group. Und das ist nun mal so. Und dann, wenn die halt sagen, wir machen halt jetzt irgendwie hier nichts Neues oder wir streichen jetzt hier noch eine Strecke, dann gibt es auch keinen, der irgendwie nachkommt.
Ja.
So, das ist natürlich auch irgendwie eine monopolistische Struktur. Oder wenn man halt drüber nachdenkt, an einem Flughafen, wie ich habe ja vorhin schon mal das Beispiel gebracht, Hahn, da ist ja die Ryanair sehr stark. Wir hatten eine ähnliche Situation, weiß ich, in Dortmund, wo die bisher sehr stark war. Da ist aber auch noch Ryanair und so weiter. So, und da gibt es halt immer so Ballungen. Ne? Und das ist halt niemals irgendwie wirklich gesund. Und dann gibt es eben Monopolpositionen in die eine oder andere Richtung.
Ja.
Ne? Ist einfach so. Und da reiben sich auch immer alle dran.
Ja.
Nein, das ist also ein ständiges Spiel. Und ja, wir berichten da immer sehr gerne drüber. Das ist eine tolle Sache. Es gibt übrigens eine Sache, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es gibt ja immer diese Roots-Konferenzen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Also das sind große Messeveranstaltungen im Wesentlichen. Und ich sage dazu immer Speed-Dating. Ja? Das ist im Wesentlichen Speed-Dating
die sich dann
zwischen Airlines und Airports.
Und dann wird, ja? dann wird ausgelotet, wie man zusammenkommt.
Genau, ob man zusammenpasst oder nicht. Ja. Und da ist das dann wirklich in der Tat so, dass die Flughäfen sich so Tische kaufen müssen.
Aha.
Ja, und da sitzen die dann und präsentieren sich, während halt die Airlines irgendwie hofiert werden und so weiter. Und dann, ne, und dann läutet wirklich so eine Glocke und dann geht das sozusagen einmal reihum und dann spricht irgendwie jede Airline mal mit jedem Flughafen.
Ja, spannend.
Das ist eine wirklich spannende Situation, ne, weil letztendlich ne, natürlich irgendwie die Flughäfen in dieser ganzen Situation schon irgendwie, ich sag jetzt mal, ja, ich will nicht sagen Bittsteller sind oder sowas, aber das sind halt die irgendwie schon aktiver darum werben, dass die Airlines kommen. Ne, das muss man einfach so sehen. Flughäfen haben ja auch nicht ohne irgendeinen Grund jetzt irgendwie eigene Marketingabteilung oder sowas, ja. die im Wesentlichen dann... Ja,
die da immer regelmäßig unterwegs
genau, sind. Genau, also Vertriebler sozusagen, ja. also die quasi mit allen Flughäfen, ja. Mit allen anderen Airlines, mit allen Airlines sprechen, die, so, ja. die es so
ja.
gibt.
Wir hatten es ja vor gar nicht so langer Zeit mit dem Interview ne, mit Indigo, wo der Peter Elber, CEO von der Fluggesellschaft, gesagt hat, naja, der Flughafen BR, der ist auf uns zugekommen. So,
naja, ne? klar, ne? genau, weil die ja. werden wahrscheinlich gesehen haben in ihren Analysen, okay, oh, irgendwie von Berlin aus oder nach Berlin rein, irgendwie fliegen wirklich viele Leute
ja.
irgendwie über Frankfurt, über München, über Amsterdam, über London, über Istanbul, über Doha, über keine Ahnung was,
ja.
Von und nach Indien. So, und dann haben, dann setzen sie sich halt hin und sagen, okay, hier gehen die Vertriebler zur Geschäftsführung und sagen, oh Mann, irgendwie, guck mal, hier Indien, großer Markt oder so, da müsste es doch irgendwie mal eine Direktverbindung geben. Ne? Wir gehen jetzt mal nach irgendwie nach Indien und gucken mal und fragen mal Indigo und fragen auch mal irgendwie eher Indien oder sowas, ob das nicht eine direkte ja. Verbindung wäre. So, und dann ergibt sich daraus was oder ergibt sich nichts daraus. Und das sind also so die Konstellationen, die es so gibt. Ne? Und die Airlines, die fliegen das dann, schauen, ob das wirklich funktioniert, wenn sie sich denn committed haben, kriegen manchmal sogar noch einen sogenannten Marketingzuschuss,
ja.
wenn man dann gemeinsam sozusagen diese Destination noch bewirbt. Gibt es EU-Regularien dazu, ne? wie man das zu gestalten hat, damit das irgendwie nicht irgendwie beihilfemäßig nicht richtig ist. Aber dann wird sozusagen an der Stelle auch zusammengearbeitet wieder. Ne? Dann versucht man diese Strecke zu promoten, dann stellt man sich hin, durchschneidet das Band, ist sozusagen der liebste Freund. Ja, und die nächste Airline ärgert sich dann. Meine Güte, jetzt macht der hier eine Direktverbindung nach ja. Indien. Wer fliegt denn jetzt hier wieder über XYZ? Da habe ich ja jetzt wieder ein paar weniger
ja.
Passagiere. Und dann hat man eben natürlich meistens die Situation, dass es halt diesen einen Flughafen gibt und viele Airlines. Da hast du wieder dieses Monopol-System, was dann die Airlines wieder ja. beschweren, weil die wären natürlich am liebsten die einzige Airline, die überhaupt nur an dem Flughafen ja, genau. fliegt. Das wäre natürlich für die ja. das Allerbeste. Ja, also es gibt durchaus ja auch so Konstellationen, wo, ich sage jetzt mal, Routen ausgeschrieben werden. Ne?
Mhm.
Also es gibt das so in Richtung irgendwelche Inseln oder so, wo jetzt keiner von sich aus fliegen wollen würde. Ne?
Ja, man hat es in den USA ja zum Beispiel sehr, sehr viel, ne? dass da so Essential Route Services sind, da gibt es so in entlegenere Städtchen und Dörfer und weiß nicht ja. was.
Gibt es aber in Europa auch.
Dann halt unterstützt wird finanziell und
genau.
dann gibt es halt Airlines, die das halt sehr, sehr gerne machen, weil sie sagen, das ist ein sicheres Ding für uns. Ne?
Ja, du bewirbst dich dann drauf ja. und dann kriegst du entweder den Zuschuss oder auch nicht.
Ja.
Und das ist im Wesentlichen wie so eine Fährverbindung. Mhm. Ne? Also das ist, ja. also bei Fähren ist das auch gang und gäbe, ne? Da kann halt, ne, da fahren halt jetzt nicht irgendwie drei Gesellschaften auf einer Route, ja. sondern macht dann halt eine und die hat dann irgendwie für 10 Jahre da den Zuschuss bekommen. Ja. Und das gibt es auch bei Eisenbahn gibt es das auch und so weiter. Ne? Also das gibt es auch im Luftverkehr, ist aber selten.
Ja.
Ne? Meist gibt es eben mit der Deregulierung, Entschuldigung, mit der Deregulierung des Luftverkehrs eben hier in Europa war es da eben so, dass da eben dann der freie Wettbewerb herrscht.
Ja.
Ne? Das hat dann im Wesentlichen ja die Billigflieger eben genau, erst ermöglicht. Genau,
also Ryanair, E-Jets sind dann dadurch erst
so. Genau, dass halt eine Airline aus Irland dann eben auch, sagen wir mal, von Deutschland nach Spanien fliegen ja. durfte oder sowas. Ja, das ist natürlich für die Flughäfen auch eine tolle Sache, ja, weil sich der Markt eben entsprechend ja, vergrößert hat,
ja.
die Anzahl der möglichen Player dann an der Stelle eben auch sich vergrößert hat und da sieht man dann auch wieder, dass es irgendwie dann doch so ein Zusammenspiel ist von allen und wenn sozusagen viele Airlines kommen, dann geht es dem Flughafen gut, wenn es dem Flughafen gut geht, dann kommen auch wieder mehr Airlines, also das ist irgendwie so eine ne, sich mhm. selbst ernährende, so ein sich selbst ernährendes System. vielleicht auch nochmal, kann man auch an der Stelle vielleicht mal sagen, dass es ja wirklich auch relativ unique ist, also besonders ist, dass eben Flughäfen im Wesentlichen ja ihre Kosten irgendwie über die Gebühren reinkriegen. Ist ja bei keinem Bahnhof und aber keiner Autobahn oder so der Fall. Ja. Na, also vom Prinzip her funktioniert dieses System sehr gut. Und natürlich ist das total übertrieben, wenn ich sage, Airlines und Airports, die hassen sich. Aber es ist durchaus, wie wir jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt haben und mit ein paar Beispielen auch belegt haben, so, dass es eben hier und da Reibungspunkte gibt.
Ja.
Und wenn man die versteht, ja, wenn man da versteht, dass da also wirklich verschiedene Interessen zum Beispiel herrschen, im Zweifel herrschen, dann versteht man die Luftverkehrsbranche doch viel einfacher.
Ja, war cooles Thema. Auch nochmal ein paar neue Sachen nochmal gelernt. Hoffe ihr vielleicht auch.
Ja, war jetzt auch ein bisschen tiefer als die Toiletten, ne?
Ist auch in Ordnung.
Dass ja. Also dafür hat es sich jetzt, glaube ich, wirklich gelohnt, aus dem Flughafen mich, aus dem Urlaub. Ihr merkt, ich bin im Urlaub.
Er ist immer noch urlaubsreif. Er braucht den immer noch. Das, was er bis jetzt an Urlaub hatte, hat noch nicht gereicht.
Ja.
Er kriegt auch noch, eine extra Woche.
Es ist ja jetzt kurz vor meinem Urlaub und wir nehmen das jetzt hier zack, zack, zack alles auf.
Und es ist gerade auch schon spät.
Ich bin ernsthaft Hardcore-Urlaubs. Ja. aber nichtsdestotrotz habe ich mich jetzt wieder sehr gerne hierher gebeamt, ne, und werde das auch nächste Woche wieder tun.
Ich wünsche dir eine schöne Urlaubswoche, bis wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Danke.
Ich bin gespannt, was wir dann besprechen.
Ja. Weißt du was, wir hätten die Illusion noch ein bisschen verstärken können, indem wir uns auf verschiedene T-Shirts anziehen.
Ich habe ehrlich gesagt heute früh dran gedacht und dachte, wir können das Thema ja als letztes, also wir können ja jetzt dann dazwischen die andere Folge packen, die wir in ein paar Tagen nochmal aufnehmen, weil wir nehmen jetzt nicht alle Folgen an einem Stück auf, aber wir nehmen nochmal ein paar Tage nochmal an. Ja. Und da habe ich ja was anderes an und du ja dann,
ich habe ja meistens
David ist ja gerne mit schwarzen T-Shirts unterwegs, also müssen wir mal gucken, aber ich bring dann den Unterschied rein, ich bring ein bisschen Farbe rein.
Die Sache ist, ich habe ja nur ein schwarzes T-Shirt, was ich halt jeden Tag anziehe.
Genau so ist es.
Genau so ist es und nicht anders.
Deswegen komme ich auch so selten ins Büro.
Ja, riecht so seltsam, ne? Nein, ich habe natürlich einfach ganz viele schwarze T-Shirts, aber ich habe halt einfach meistens schwarze T-Shirts an im Büro und ab und zu halt vielleicht nochmal irgendwie ein Hemd. Aber vielleicht merke ich mir, dass ich am Freitag nochmal jetzt ein schwarzes Hemd anziehe. Okay.
Okay, dann bringst du was Schönes zum Anziehen aus deinem Urlaub mit und mal sehen, was du Schönes präsentieren kannst.
Ja, und du mach mal jetzt schön noch hier die nächste Woche wieder Nachrichten.
Ja,
gemacht werden.
Ich arbeite dran.
Ja, kannst auch deinen Hund mitbringen. Ist ja keiner hier im Büro sonst.
Stimmt.
Alle anderen machen Homeoffice, oder?
Stimmt.
Haben die gesagt,
muss nur sehen, dass Alex nicht da ist.
Welcher Alex?
Chef Alex.
Chef Alex?
Ja. Der wird bestimmt auch mal ein paar Tage hier sein.
Ja, oder Media Alex, kommt der auch noch?
Nee, ich glaube
nicht. Service Alex?
Das
Redaktions-Alex da, ja? Okay,
Gut, also. Wir kriegen das irgendwie schon hin.
Ja,
macht euch da keine Sorgen.
Wir sind keine 10 Leute hier, wir erinnern das aber irgendwie 3,5 davon heißen Alex.
So ist es.
Also.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und wir uns sowieso.
Ich freue mich drauf.
Ich mich
Bis
auch.
Dann.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Nochmal das T-Shirt gestrafft. Den Buddy gejuiced. Okay, los geht's.